Das Heer an Land, die Marine zu Wasser und die Luftwaffe natürlich in der Luft. Das sind die Teilstreitkräfte, die gut bekannt sind. Aber was ist mit dem Bereich, der durch Digitalisierung und die moderne Gesellschaft hinzukam? Das nennt sich bei uns Cyber- und Informationsraum, kurz auch CIR gesagt, und ist inzwischen seit 2017 ein eigenständiger Organisationsbereich. Diesen führt mein heutiger Gast. Er ist der Inspekteur CIR, der Vizeadmiral Dr. Daum.
Frau Galloy, ich grüße Sie.
Ich komme jetzt zur ersten Frage, gleich in medias res, Ukraine-Krieg. Der ist im Februar ausgebrochen. Wir sehen, hören ganz viel von Artillerie, Panzern, Hubschrauberangriffen. Was ich weniger mitbekomme und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, als wir erwartet haben, sind digitale Bedrohungen, Hackerangriffe etc. Liegt das an unserer Wahrnehmung? Wie sieht das aus Ihrem Bereich aus?
Also ich habe natürlich schon Erkenntnisse, dass dort mehr passiert, als Sie möglicherweise wahrnehmen. Will da auch nochmal deutlich machen, Cyber- und Informationsraum, das ist zum einen der Cyberraum, wo wir ja dann die Hackerangriffe erwarten. Das ist das Informationsumfeld. Wir werden uns ja heute über Desinformation oder Fake News unterhalten. Und zum Dritten ist das der Bereich der elektronischen Kampfführung, all das, was im Bereich von Funkwellen, Radar etc. passiert. Und in diesen drei Feldern passiert in dem russisch-ukrainischen Krieg natürlich schon eine Menge. Das beobachten wir.
Können Sie konkrete Beispiele da nennen?
Also wir beobachten sogenannte DDoS-Attacken natürlich in der Ukraine. Das ist ein Distributed Denial of Service. Das ist kein Eindringen in ein System, sondern es ist ein Überlasten von Servern, sodass die nicht mehr antworten können. Das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie Geld abheben wollen am Eurocheck-Automaten und auf einmal stehen 30 virtuelle Menschen vor Ihnen und Sie können nicht vordringen. Da passiert also nichts im System, sondern vor dem System. Aber wir haben in der Ukraine auch beobachtet, und zwar am 24. Februar, dass ein Angriff auf den US-Satellitenbetreiber Viasat stattgefunden hat. Das hat ganz wesentlich das ukrainische militärische Kommunikationssystem in den ersten Tagen danach behindert. Das hat aber auch einen gewissen Spillover-Effekt in Deutschland gehabt, als unsere Windkrafträder dadurch beeinträchtigt wurden in ihrer Qualität.
Herr Admiral, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben eben das Wort Spillover benutzt. Können Sie das kurz erklären?
Dann ist das genauso wie Kollateralschäden. Also der Effekt, dass Sie ein Zielsystem angreifen, dort einen Effekt auslösen und der findet auf einmal überall anders auch noch statt. Das war genau dieser Effekt, wie beschrieben. Da wurde mit dem Ziel des ukrainischen Kommunikationssystems angegriffen und das hat sich dann verbreitet in die Bereiche der Windkraftanlagen und das war sicherlich nicht beabsichtigt und das bezeichnet man als Spillover.
Oh, das ist interessant, aber Sie haben DDoS jetzt schon erwähnt. Gibt es noch andere Arten von Attacken im Cyberraum?
Also DDoS ist sozusagen die erste und einfachste Möglichkeit, die wir immer erkennen. Es gibt natürlich konkret die Angriffe auf ein System, um in das System einzudringen. Also bei dem Beispiel des Eurocheck-Automaten, wenn Sie Ihre Geheimzahl eingeben, dann wird die gleich schon mal gespeichert und dann wird die nächste Überweisung gemacht. Dazu müssen Sie in ein System eindringen. Wir sprechen davon, man überwindet die Passwortschwelle. Auch solche Operationen hat es natürlich gegeben. Die haben wir auch beobachtet, dass beispielsweise Webseiten verändert wurden und dahinter wurde dann Schadsoftware geladen etc. Das haben wir schon beobachtet.
Sie haben jetzt viele Beispiele natürlich gebracht, wo sich Angriffe gegen andere Nationen wendeten. Wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Wie ist da die aktuelle Bedrohungslage, was diese Angriffe angeht? Merken wir da mehr was?
Also wir haben grundsätzlich eine ständige Bedrohungslage, davon muss man schon ausgehen. Hackerangriffe finden 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche statt. Häufig geprägt natürlich mit kriminellen Absichten, um in Systeme einzudringen, die zu verschlüsseln und dann mit erpresserischen Methoden Geld zu bekommen und das dann wieder freizugeben. Wir erkennen natürlich, dass Webseiten verändert werden mit anderen Botschaften. Also wir erkennen eine ganze Menge von solchen Angriffen. Die richten sich auch gegen Deutschland, die richten sich auch in Teilen gegen die Bundeswehr. Und das war natürlich schon, dass wir nach dem 24. Februar mit der deutschen Entscheidung zu Sanktionen, mit der deutschen Entscheidung für Waffenlieferungen sehr wohl erwartet haben, dass das auch Gegenreaktionen auslösen kann. Da haben wir eben Flughäfen, die angegriffen wurden, da hatten wir Websites der Bundesregierung, die angegriffen wurden, da wurde auch die Bundeswehr angegriffen. die sind weitgehend auf einem Niveau, wo ich sage, das ist noch nicht bedrohlich, das ist noch nicht riskant. In der Quantität haben die sicherlich zugenommen. In der Qualität erkennen wir insofern eine Veränderung, als dass es zum ersten Mal Bekennerschreiben quasi gegeben hat. Es gibt eine pro-russische Hacktivistengruppe Killnet, die hat beispielsweise klar die Botschaft gesendet, Deutschland beteiligt sich bei Sanktionen und Waffenlieferungen, wir erklären euch den Krieg.
Sie haben es gerade erwähnt, die Bundeswehr wird angegriffen. In welchen Bereichen kann man denn die Bundeswehr oder wird die Bundeswehr dann von Killnet zum Beispiel attackiert?
Also mit allen unseren Internetauftritten, ob das nun Arbeitgebermarke Bundeswehr ist, ob das unser Internetportal ist über die Bundeswehr, all das sind natürlich Ziele, die dann angegriffen werden. Und wir haben natürlich an allen Übergängen ins Internet, wo wir mit unseren Systemen das Internet auch als Transportnetz nutzen, dass man dort versucht, in die Systeme einzudringen.
Bekennerschreiben klingt jetzt sehr altmodisch fast. Hat man denn auch eine andere Möglichkeit nachzuweisen, wer hinter diesen Angriffen steht?
Also die Attribution, wie wir sagen, von Angriffen ist schwer. Das liegt daran, dass man natürlich im Internet sich quasi sehr gut tarnen kann, dass man da sehr gut täuschen kann, dass man da sehr gut verschleiern kann, was man tatsächlich tut. Und natürlich können Sie immer sehen, dass Sie von einem Server angegriffen werden. Das ist aber nicht zwingend der Täter, der an dem Computer sitzt, weil natürlich die Angreifer sich beispielsweise auf der dunklen Seite des Netzes im Dark Web gewisse Botnetze beschaffen, anmieten. Das sind Rechner, vielleicht Ihrer, vielleicht meiner, weil wir irgendwann mal was angeklickt haben und damit wurde unser Rechner zum Zombie-Rechner. Und wird dann Teil eines solchen Botnetzes. Und über diese Netze wird dann ein Angriffsweg gewählt. Und der geht möglicherweise über Brasilien, über Polen, über Finnland. Und der Angreifer tatsächlich sitzt vielleicht in Russland. Dieses rauszukriegen ist mit dem Rückverfolgen sehr schwer. Sie können natürlich, wenn Sie Schadsoftware sehen, Rückschlüsse ziehen, wer ist wohl der Programmierer. Sie erkennen möglicherweise in der Schadsoftware kyrillische Schriftzeichen, dann haben Sie einen Eindruck und Sie stellen die Frage, wer profitiert von diesem Angriff, wessen Interesse könnte es sein? Und dann kommen Sie der Attribution näher, aber Sie werden niemals sozusagen gerichtsfest nachweisen können, dieser Angreifer aus der Nation hat uns angegriffen. Das ist sehr schwierig in dem Bereich.
Unsere Zuschauer fragen sich häufig auch, wofür die Bundeswehr denn in diesem Cyber- und Informationsraum zuständig ist. Es ist ja ein Bereich, der auch im Zivilen viele Leute betrifft und auch viele Behörden betrifft.
Ja, also zunächst mal ist der Cyber- und Informationsraum eine Military Domain of Operations. Das ist also ein Operationsgebiet wie Land, Luft, See und Weltraum. Und in dem Spektrum bewegen wir uns natürlich auch. Unser Auftrag, insofern frei formuliert, wir verteidigen Deutschland im Cyber- und Informationsraum. In einer Situation von Frieden ist unser erster Auftrag, dass wir die Netze der Bundeswehr verteidigen. Was natürlich dabei nie ausgeschlossen ist, ist, dass wir zur Amtshilfe gerufen werden, wie wir es in Corona hatten, wie wir es bei der Flutkatastrophe hatten. Da hatten wir auch den ersten Fall, wo wir eingeladen wurden, in Anhalt-Bitterfeld, den Landkreis, nach einem Cyberangriff wieder aufzubauen, im Zusammenwirken mit dem Landeskriminalamt, mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, haben wir mit unseren Menschen quasi Amtshilfe geleistet und das System wieder aufgebaut.
Das klingt jetzt ja schon nach sehr vielen beteiligten Stellen. Sie haben das BSI erwähnt ja schon, Bundeskriminalamt erwähnt. Sind diese Zuständigkeiten denn klar zuordbar?
Also die Zuständigkeiten sind geregelt. Es gibt eine nationale Cybersicherheitsstrategie. Dort ist dem Bundesinnenministerium die Rolle für die Cyberabwehr zugewiesen, dem Verteidigungsministerium für die Cyberverteidigung und dem Auswärtigen Amt der Anteil Cyberaußenpolitik. All diese Institutionen im BMI und im BMVG sind zusammengeschlossen im Nationalen Cyberabwehrzentrum. Da sitzen sozusagen die ganzen Bundesoberbehörden, also da sitzt mein Kommando, da sitzt der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und zu guter Letzt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Das ist eine große Menge schon an Behörden im Inland, aber die Bundeswehr arbeitet ja nicht nur oder vorrangig arbeiten wir nicht im Inland, sondern im Verbund mit anderen Nationen zusammen, zum Beispiel in der NATO. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Ist das nicht auch ein Risiko, wenn wir mit anderen Ländern gerade in so Dingen wie Cybersicherheit dann auch vieles preisgeben?
Also natürlich ist das ein sensitiver Bereich, aber wie in allen Themenfeldern arbeiten wir natürlich auch mit anderen Nationen zusammen, bilateral mit den Amerikanern, mit den Briten, mit den Franzosen, auch mit den Israelis und beispielsweise mit Singapur. Multinational gibt es ein Cyber Commanders Forum, da sitzen 35 Nationen drin, die bekannten Nationen, aber beispielsweise auch Australien und Japan. Dann gibt es natürlich die NATO. Die NATO hat ein Cyber Operations Center in Belgien aufgestellt. Da ist permanent von mir ein Vertreter, um auch dort mitzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Und auch in der Europäischen Union gibt es Initiativen für ein Cyber Coordination Center. Das ist sogar im Rahmen der permanenten strukturierten Zusammenarbeit PESCO in der Europäischen Union ein Projekt, was Deutschland leitet, multinational, da liegt die Verantwortung sogar bei mir im Bereich.
Nächstes Themenfeld, das war jetzt, mit wem wir zusammenarbeiten, jetzt geht es mehr ums Wie. Man kennt Hacker-Kollektive wie Anonymous zum Beispiel, oder Sie haben Killnet schon erwähnt. Kann die Bundeswehr auch hacken?
Ja, die Bundeswehr kann auch hacken. Wir haben dafür ein Zentrum für Cyberoperationen. Sehr viele junge Menschen, studierte Informatiker im Wesentlichen, die sind hervorragend ausgebildet, noch mit zusätzlicher Inhouse-Ausbildung. Wir können das auch und wenn wir das dürfen, dann tun wir das auch.
Wenn wir das dürfen, klingt jetzt nicht so einfach. Also wie kann ich mir das vorstellen? Müssen Sie irgendwo um Erlaubnis bitten? Gibt es da ein Mandat vom Bundestag für?
Also das ist ganz wesentlich eine juristische Fragestellung. Die einfache Aussage dazu ist, im Krieg ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Damit meine ich Kriegsvölkerrecht, humanitäres Völkerrecht. Im Frieden ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Haben wir also im Frieden ein Interesse der Aufklärung, dann ist das grundsätzlich möglich. Würde aber das Interesse so weit gehen, dass wir sagen, wir haben da ein System und das würden wir gerne hacken, also wir würden da gerne eindringen und mal schauen, ob da wertvolle Informationen drin sind, dann bedarf das im Frieden tatsächlich einer entsprechenden Grundlage und das heißt, wir brauchen eine Genehmigung dafür.
Können wir denn auch im Cyber- und Informationsraum auf andere Arten Erkenntnisse gewinnen als durchs Hacken, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben?
Also wir haben natürlich im Bereich der Aufklärung mit unseren Flottendienstbooten, zukünftig mit unserem fliegenden Aufklärungssystem Pegasus, mit unseren ortsfesten ELOKA-Einrichtungen betreiben wir natürlich auch Aufklärung in den Dimensionen der elektronischen Kampfführung. Und wir betreiben natürlich auch Aufklärung mit Blick auf das Informationsumfeld. Also welche Nachrichten werden wo, mit welchem Ziel vielleicht auch gegen uns verbreitet.
Das gerade erwähnte Zentrum für Cyberoperationen, ZCO, wie kann ich mir die Arbeit da vorstellen? Geht jeder in seine eigene Garage, wie man sonst die Hacker kennt?
Also die sind schon ein bisschen besser untergebracht als in der Garage, in dem Zentrum dort. Aber in der Tat sind das Laborräume, da stehen jede Menge Rechner und vor diesen Rechnern sitzen die Mitarbeiter und arbeiten dort. Wenn es darum geht, ein Zielsystem zu bekämpfen, dann muss ich da natürlich erstmal hinkommen. Was kann das heißen? Das kann ja heißen, in einem Konfliktfall, dass ein gegnerisches Hauptquartier angegriffen werden soll oder ein Luftabwehrradar. Wenn wir das vorhaben, müssen wir natürlich erstmal sozusagen wissen, wo stehen denn diese Systeme im Netz. Sie haben eine Landkarte, da können Sie das drauf sehen, wo das irgendwo an einem Ort steht, aber wo das im Internet als Server ist, dafür gibt es keine Landkarte. Sie müssen also erstmal suchen, wo könnte dieses Zielnetz sein. Wenn Sie das Zielnetz gefunden haben, dann müssen Sie den Schritt in das Netz finden. Sie müssen also sozusagen eindringen, Sie müssen das Fenster oder die Tür finden, die Sie dann dort aufhebeln, um in den Raum reinzukommen. Und dann müssen Sie in diesem Gebäude, in dem Sie sich bewegen, natürlich auch erstmal sondieren, wo ist das, was Sie brauchen. Und wenn Sie dann in einem solchen System sind, dann bauen Sie eben Ihre Position auf. Können wir Informationen abschöpfen? Wollen wir Informationen möglicherweise verändern? Und wie bereiten wir uns darauf vor, vielleicht in einem System dann auch eine Wirkung zu erzielen? Was heißt Wirkung? Können wir das System abschalten? Wenn es um das Hauptquartier geht, dann würde man natürlich auf das Rechenzentrum schielen. Vielleicht nimmt man aber auch einfach nur die Klimaanlage, dreht die Temperatur hoch und dann fällt dort das Rechenzentrum erstmal aus. Solche Dinge wären also sozusagen die Vorgehensweise. Nochmal deutlich gemacht, jetzt spreche ich natürlich von einem Konfliktszenario, wo wir versuchen, die Operationen von Heer, Luftwaffe, Marine durch unsere Aktivitäten zu unterstützen.
Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf die Ukraine. Jetzt zum Schlagwort Fake News. Sie erwähnten es vorhin schon ein bisschen, Informationsraum, Informationskrieg. Mhm. Zuallererst, was sind Fake News?
Also Fake News ist, glaube ich, ein belegter Begriff, kommt aus einer jüngeren Zeit in Amerika. Wir sprechen in der Bundeswehr von Desinformation und meinen damit natürlich Falschinformation oder Missinformation. Also Informationen, die bewusst verfälscht werden, wo das Gegenteil von dem behauptet, was richtig ist, mit dem Ziel, dadurch Meinungen zu beeinflussen. Das können auch korrekte Informationen sein, die aber aus dem Zusammenhang gerissen dann anders dargestellt werden.
Und jetzt im Ukraine-Konflikt, welche Rolle spielt diese Desinformation da? Können Sie da schon Tendenzen, Veränderungen beobachten?
Also, dass das eine intensive Rolle spielt, das haben wir, glaube ich, alle festgestellt und das sehen wir und hören wir auch jeden Tag. Das erste Narrativ war ja die Spezialoperation, die dort durchgeführt wird, obwohl wir, glaube ich, ganz klar erkennen, hier ist ein Angriffskrieg. Und da ist also schon mal mit der Wahrheit gearbeitet worden, um das Vorgehen zu begründen. Es findet de facto ja täglich ein Kampf um diese Narrative statt. Wie viele Opfer gibt es auf der einen, wie viele Opfer auf der anderen Seite? Dort ist es schon wichtig zu erkennen, was davon ist richtige Information und was davon ist möglicherweise auch einfach nur präsentiert mit Bildern, die man schon vor 2 Wochen aufgenommen hat.
Haben Sie vielleicht nützliche Hinweise, wie man sowas erkennt? Also ich persönlich fand das jetzt am Anfang des Konfliktes gerade bei vielen Bildern, Videosequenzen ziemlich schwer.
Also wir leben ja in einer Informationsgesellschaft. Wir sehen uns ja danach, Informationen zu bekommen, immer das Neueste und möglicherweise auch das Dramatischste als erstes zu hören. Da ist es einfach menschlich, dass man sich von Bildern und auch von Text beeindrucken lässt und das dann erstmal als gegeben hinnimmt. Und da muss man einfach kritisch sein. Man kann sich natürlich fragen, ist das eine seriöse Quelle oder ist das eine Quelle, die klare Absichten verfolgt? Was will uns der Autor oder der Fotograf mit diesen Bildern denn sagen oder was will er uns auch vorgaukeln und vorspielen? Also hier gibt es keine Lösung, außer der, sehr sensibel an die Sache heranzugehen, sehr vorsichtig an die Sache heranzugehen, sich immer wieder zu hinterfragen, kann das eigentlich alles so richtig sein?
Ja gut, aber nur weil mir ein Autor nicht gefällt, wie kann ich dann ja berechtigte Kritik, freie Meinungsäußerung, die es ja auch gibt, von Fake News wirklich unterscheiden? Das ist ja auch ein Punkt.
Also die freie Meinungsäußerung ist davon ja nicht eingeschränkt oder die muss man da nicht außer Kraft setzen. Das Entscheidende ist ja, ob im Rahmen der freien Meinungsäußerung mit Bildern und mit Argumenten geworben wird, die eben der Realität nicht standhalten. Es gibt so eine Fernsehsendung, da wird immer vom Faktencheck gesprochen, wenn dort eine Botschaft gesendet wird, ob die denn wirklich zutrifft.
Der Cyber- und Informationsraum ist Ihr Gebiet, vor allem in der Bundeswehr. Und stellen Sie fest, dass es verstärkte Aktivitäten im Bereich der Bundeswehr oder für die Bundeswehr mit Fake News gibt?
Ja, aber, und insoweit als Einschränkung formuliert, wir konzentrieren uns dort bei der Analyse des Informationsumfelds nur auf die Einsatzgebiete. Wir haben kein Mandat, keine Aufgabe, in Deutschland zu analysieren. Das, was wir aber in den Einsatzgebieten natürlich feststellen, ist, dass auch dort mit Narrativen gegen die Interessen der Bundeswehr gearbeitet wird. Wir haben da konkrete Beispiele, beispielsweise aus Litauen im Rahmen Enhanced Forward Present. Da tauchten Nachrichten auf, es hätte Soldaten gegeben, die hätten litauische junge Mädchen bedrängt. Es hat Bilder gegeben von Friedhöfen, die dann als jüdische Friedhöfe bezeichnet wurden. Und der Schaden, der dort verursacht wurde, der sei durch deutsche Panzer verursacht worden. Bis hin zu der Frage, die mal vor Jahren aufgeworfen wurde, ist denn der deutsche Bataillonskommandeur wirklich der Richtige, um dort das Kontingent zu führen? Denn der war doch am Wochenende mit seinen russischen Freunden in Moskau auf dem Roten Platz. Und dann wurde da auch ein Bild gebracht, was natürlich so manipuliert war, dass das Gesicht tatsächlich vor dem Moskauer Hintergrund präsentiert wurde. All diese Dinge haben sich als unwahr, als Fake News herausgestellt. Die waren natürlich gezielt, um das Bild der deutschen Soldaten in den baltischen Staaten zu diskreditieren, letztlich die Bevölkerung gegen die Bundeswehr einzustellen. Und das kann natürlich einen Schaden nehmen. Deshalb wurde das sehr genau argumentiert, deshalb wurde aber dann auch mit den Gegeninformationen gearbeitet und dann das Sinn und Zweck unserer Truppen dort vor Ort nochmal verdeutlicht und das auch erläutert.
Könnten wir nicht also auch mit gezielten Fake News arbeiten, um uns dann besser dastehen zu lassen?
Das könnten wir, aber das tun wir nicht. Das ist de facto, will ich auch ganz deutlich unterstreichen, ein Einsatzgrundsatz meiner Truppe im Zentrum Operative Kommunikation. Wir arbeiten nicht mit falschen Informationen. Wir arbeiten mit korrekten Informationen. Das hat auch einen klaren Hintergrund. Das haben wir auch in jüngster Geschichte gelernt, dass wenn es Fake News gibt, und da gucke ich mal dann über den großen Teich, nach 48, 72, 96 Stunden sind diese Informationen gecheckt und dann wird gesagt, das war eine Falschinformation. Und wenn wir in einem, sei es Einsatzland jetzt wie Litauen oder auch irgendwo, wo wir Kriseneinsätze, friedensstabilisierend etc. durchführen, wenn wir dort mit falschen Informationen arbeiten würden, dann ist nach 72, 96 Stunden unsere Reputation beschädigt. Und deshalb ist das ein Grundsatz, dass wir dort unsere Reputation nicht riskieren.
Das war jetzt eine große Vielfalt von Informationen, die Sie mir geliefert haben. Begonnen bei der Ukraine, über Cybersicherheit in Deutschland, Thema Fake News und Desinformation. Jetzt würde ich das alles gerne mit Ihnen einmal oder von Ihnen vor allem zusammengefasst haben. Was sind die Beobachtungen, die sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine, die Sie gemacht haben, und was für Lehren ziehen Sie denn für Ihren Bereich daraus?
Ja, also zum einen sehe ich bestätigt, das, was ich natürlich als Inspekteur des Cyber- und Informationsamts auch vertrete, dass diese militärische Dimension Relevanz hat und Bedeutung. Und das lässt sich letztlich auch an diesem Krieg ableiten. Wenn wir auf das Thema Führungsfähigkeit gehen, also dort, wo wir IT betreiben, wo wir aber auch innerhalb der Bundeswehr natürlich auch noch einen gewissen Nachholbedarf haben, dann ist das, glaube ich, dort nochmal deutlich begründet. Wenn Sie mit Ihrem Panzer auf einem Gefechtsfeld sind, dann kann der Panzer so und so weit schießen und hoffentlich trifft er auch. Wenn Sie aber nicht, wie wir sagen, ein Netzwerkknoten auf einem digitalisierten Gefechtsfeld sind, wenn Sie nicht die Informationen haben über die eigenen Kräfte, über gegnerische Kräfte, dann sind Sie auf diesem Gefechtsfeld sozusagen blind und taub und damit sind Sie ein Ziel. Führungsfähigkeit, Kommunikationssysteme, die dahinter stehen, mit weitreichenden Verbindungen nach Hause über Satellitenkommunikation, das ist ein Erfordernis, das ist unverzichtbar heute in einem modernen Krieg, wenn wir den denn so bezeichnen wollen. Das Zweite ist natürlich, Sie müssen es nicht nur auf dem Panzer wissen, sondern Sie müssen dieses Lagebild insgesamt haben. Wo steht der Gegner? Wie viele Kräfte hat der Gegner? Welche Absicht hat der Gegner? Das bezeichnet den Bereich der Aufklärung. Und wenn Sie keine gute Aufklärung haben, dann können Sie nicht einschätzen, wo der Gegner ist. Das Dritte ist das Thema Geoinformation. Das will ich noch ergänzen. Das Zentrum Geoinformationswesen gehört zu meinem Organisationsbereich. Und Landkarten, Luftkarten, Seekarten, Wetterinformationen, all diese Dinge werden beigesteuert für die Operationsplanung. Und da haben wir ganz besondere Beispiele in der Ukraine gesehen. Rasputitsche bezeichnet das Tauwetter im Frühjahr in der Ukraine. Und die Bodenbeschaffenheit ist so, dass die Ukraine sich dann in ein Schlammfeld entwickelt und die ganzen Panzer, die dort festgesteckt haben, die haben wir gesehen. Wir wissen auch von Luftlandungen, nachts abgedunkelt über Waldgebieten, weil man offensichtlich nicht die richtigen Karten hatte und dann am falschen Ort aus dem Flugzeug gesprungen ist. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, was ich jetzt genannt habe. Das sind natürlich Erkenntnisse, die wir dort haben, um uns auf diese Sache auch noch besser einzustellen.
Ihr Amtskollege, der Inspekteur des Heeres, äußerte sich ja direkt nach Kriegsausbruch so, das deutsche Heer stehe blank da und könne jetzt die Bundesrepublik Deutschland nicht verteidigen. Wie sieht es denn bei Zürich aus?
Also ich würde mir natürlich grundsätzlich so eine Aussage nicht zu eigen machen für meinen Bereich. Natürlich haben wir auch Nachholbedarf. Wir sprechen ja heute von der Vollausstattung, die wir benötigen mit dem Blick auf Landes- und Bündnisverteidigung. Diese Vollausstattung gibt es nicht, weil wir viele Jahre die Prioritäten so gesetzt haben, dass wir in den Einsatzgebieten die richtigen Fähigkeiten vor Ort haben. Die sind aber nie so ausgerollt worden, dass sie das in der Breite der Truppe zur Verfügung haben. Und das haben wir natürlich auch bei uns als Bedarf. Da wird uns das Sondervermögen jetzt helfen, die entsprechenden Geräte, Anlagen, Produkte zu beschaffen. Ich mache nur deutlich, da werden ja durchaus auch größere Zahlen genannt. Das ist ja nicht alles für den Inspekteur Zirr, sondern dass wir die Bundeswehr insgesamt Digitalisierung landbasierter Operationen, beispielsweise unterstützen, Satellitenkommunikation etc. Das beschreibt den materiellen Bereich. Im Bereich des Personals ist es natürlich erforderlich, die Experten und Spezialisten zu bekommen, die wir dort brauchen. Das sind die Systemadministratoren, das sind die Hacker, das sind aber auch Bildauswerter, das sind aber auch Psychologen, Staatswissenschaftler, die bei diesen Analysen helfen bis hin zum Betrieb der Systeme. Da viele Tätigkeiten, die wir haben, zivilberuflich vergleichbar sind, können wir beispielsweise auch davon profitieren, Seiteneinsteiger in die Bundeswehr zu holen, auch Wiedereinsteiger, die die Bundeswehr irgendwann vor vielen Jahren verlassen haben, die jetzt mit zivilberuflicher Erfahrung auch in älteren Semestern sozusagen bei uns eine wertvolle Ergänzung finden. Und die Reservisten, die Reservedienstleistenden sind sozusagen die Spitze des Eisbergs, wo wir auch nochmal erheblich Potenzial und Qualität an Menschen gewinnen.
Herr Admiral Daum, vielen Dank für Ihre Antworten hierbei nachgefragt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank vor allem für Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.